Wir haben ja über die letzten Wochen, wie der Christ schon gesagt hat, haben wir das Volk Israel begleitet. Angefangen in Ägypten, aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei befreit, spektakulär weitergegangen durch das Meer durch und verschiedene Gefahren und Herausforderungen haben sie bewältigt, sind sie gegenübergestanden und immer wieder gemerkt, Gott selbst ist dabei. Letzte Woche war dann Mose selbst auch hier. An der Stelle nochmal danke an Carsten und an Lüdecke für diesen Familiengottesdienst und diesen guten Einblick in die Sicht von Mose selbst, der dieses Volk geführt hat, der dieses große, große Volk führen musste und die so oft gemurrt haben. Und obwohl Gott sich so oft wieder erwiesen hat und gezeigt hat, wie er doch hinter ihnen steht, sie doch wieder gedacht haben, weiß nicht, ob Gott das wirklich gut mit uns meint. Und diese Reise nähert sich seinem Ende. Ob das wirklich das Ende ist, das werden wir zum Schluss der Predigt eher merken, aber man kommt auf die Zielgerade. Vielleicht so, du bist, wie gesagt, auf dem Weg in Urlaub und hast eine lange Autofahrt, die Kinder vielleicht im Auto und es war ständig ein Kampf, dass sie schlafen, dass die spucken, dass sie sonst irgendwas und man muss 1000 Pausen machen und dann will der noch aufs Klo und sonst was und endlich ist man da, noch 10 Kilometer, dann ist man endlich am Ziel und keiner schläft mehr, alle sind gespannt und freuen sich, wow, jetzt geht's los, wir kommen an unserem Ziel am Meer und können richtig Urlaub machen. Vielleicht ging es dem Volk Israel ähnlich, dass sie gesagt haben, endlich ins gelobte Land, endlich kommen wir an und müssen nicht mehr durch die Wüste laufen und Manna und Wachteln essen laufen, sondern können uns niederlassen. Uns wurde das Land versprochen, in dem Milch und Honig fließt. Ein Bild von absolutem Überfluss. Das Beste, was man sich vorstellen kann. Das Schlaraffenland. Und sie freuen sich drauf und sie kommen näher und näher und näher und innerlich wächst eine Vorfreude. Und dann kommen sie, wie gesagt, 10 Kilometer davor an und Mose sagt, so, jetzt mal Stopp, jetzt müssen wir uns einen Plan machen. Wir schicken aus jedem der 12 Stämme einen Vertreter los, um mal zu kundschaften, um mal abzuchecken die Lage, was ist da eigentlich, wer wohnt da, wie ist das Land, ist es wo, können wir strategisch am besten anfangen, wie machen wir das? Und so werden eben 12 Vertreter ausgewählt, die losgehen. Vielleicht ist das Urlaubspendant dazu, dass man ankommt und dass der Vater oder die Mutter losgehen, schon mal den Bungalow-Schlüssel zu holen oder irgendwie schon mal zu checken, wo was ist. Und man wartet im Auto und man wird immer aufgeregt. Boah, jetzt geht's los. Oh, super. Und man freut sich endlich, gleich bin ich da. Und dann kommen diese Männer zurück und die haben Dinge mitgebracht. Und was für große Früchte. Eine Riesentraube, die so groß ist, dass sie 2 Männer tragen müssen. Dann weiter Granatäpfel und Feigen und alles Dinge, die seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen haben in der Wüste. Und die sagen, alle 12 sagen, das Land ist wirklich das Land, wo Milch und Honig fließt. Es ist der Wahnsinn, es ist so gut. Es ist wirklich so, so gut. Aber da wohnen Leute. Und mindestens 10 der Leute, dieser Männer sagen, Mose, wir haben ein Problem. Ja, es ist ein gutes Land, aber da wohnen Leute und die haben große Festungen gebaut. Die sind groß gewachsen, die schauen gesund aus und die haben nicht wirklich vor, uns einfach das Land zu überlassen. Und ich kann mir vorstellen, dass es dem Volk, das gehört hat, so ging, dass sie dachten, wir dachten, wir kriegen das Land geschenkt. Wir dachten, wir gehen jetzt hier einfach so rein. Und dann ist das aber besetzt von Leuten, die sie nicht reinlassen wollen. Ich habe mal einen Urlaub gemacht mit meiner Familie. Das war nicht im Sommer, sondern im Winter. Und ich komme ja aus dem Allgäu. Und da haben wir öfters Urlaub auf so Hütten gemacht. Und das waren oft so abenteuerliche Hütten, wo es keinen Strom gab oder kein fließendes Wasser. Und so, wir fanden das immer ganz super. Und in einem Jahr haben meine Eltern aber ein bisschen den Vogel abgeschossen. Also wir kamen dahin und ich dachte, oh cool, haben wir schon öfters gemacht. Winter, viel Schnee. Und dann, ich ich weiß nicht mehr ganz genau, ob sie es davor gesagt hatten und ich es einfach vergessen hatte oder irgendwie da ein bisschen blauäugig reinging. Aber so als kleiner Knirps kamen wir da an und dann meinte mein Vater, so, jetzt müssen wir da noch hoch hinwandern. Und ich so, wie hinwandern? Ich dachte, wir fahren an einem Auto hin. Nee, weiter hoch können wir nicht, jetzt müssen wir wandern. Und das war, was ich, ein Meter hoher Schnee. Es war schon ein bisschen dunkel geworden, wir kamen ein bisschen später los und wir mussten ja das ganze Gepäck für eine Woche da hochbringen. Für eine 6-köpfige Familie. Es war schon eine Sache für sich. Das heißt, wir haben uns gefreut, endlich Urlaub, endlich geht's los. Und dann war aber ein Problem. Das Problem, wir können da nicht einfach hoch, wir können nicht einfach los, sondern durch Meter Schnee stapfen und alles mitnehmen, was wir für die Woche brauchen. Na super. Ich weiß nicht, ich habe wahrscheinlich da einfach vertraut, dass mein Vater das schon weiß und dann ging das. Wenn es heute wäre, hätte ich vielleicht gesagt, oh, vielleicht auch eine Woche einfach im Auto, im Parkplatz auf die warten, vielleicht wäre das angenehmer. Genauso haben nämlich das Volk reagiert, ob es gesagt hat, oh, vielleicht kehren wir doch nach Ägypten zurück. Da waren wir zwar in der Sklaverei, aber wir hatten Fleisch, wir hatten alles und mussten nicht gegen Leute kämpfen. Gottes Wege führen uns manchmal an Orte, wo Türen zu sind, Türen zu scheinen, wo Mauern stehen und wir sagen, wie komme ich da durch, wie komme ich da weiter? Und wo sie am Jordan stehen, ist das für sie eine Grenze, wo sie sagen, boah, der Berg ist so groß, ich komme da nicht rüber. Ich will an dem Punkt mal kurz einhaken, weil es ist doch, glaube ich, wenn wir aus unserer Zeit diese Geschichte lesen und wie das Volk Israel ein Land besetzt und das als absolut gut empfunden wird, ist ja doch, wirft mir auf jeden Fall Fragen auf, ob das heute noch so gewollt wäre und dass so super ist, dass irgendein Volk irgendwo hinkommt und sagt, so, ihr geht alle weg, wir sind jetzt hier, wir schlachten alle ab und sind jetzt da. Ich würde gerne dieses Bild darunter nehmen, dass es weiter im Neuen Testament heißt, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern gegen Mächte. Dass es nicht ein Aufruf ist, für westliche Länder irgendwo einzumarschieren und zu sagen, wir wissen es besser als ihr alle, sondern dass das ein Bild fürs Reich Gottes ist. Dass Gott sagt, ich will euch Land geben, ich will euch Möglichkeiten geben, ich habe was für euch bereitet. Und ja, es kommen Widerstände auf, aber ich habe euch ein Land bereitet und ihr sollt das Reich Gottes bebauen. Das Reich Gottes, was gegen Ausgrenzung, was gegen Ausnutzung, gegen Missbrauch, gegen alles steht, sondern wo Freiheit ist. Welchen Herausforderungen stehst du momentan gegenüber? Wo in deinem Alltag merkst du, da stößt du auf Mauern an verschlossene Türen, wo du sagst, ich weiß nicht, wo es weitergeht. Ich weiß nicht, welche Kämpfe es lohnt zu kämpfen. Ob in der Familie, im Job oder vielleicht in dir selbst, wo du mit dir selbst ringst über Dinge. Aber auch Krisenherde auf der Welt, Moria ganz aktuell, wo wir vor riesen Herausforderungen stehen und irgendwie nicht wissen, wie soll das weitergehen. Wie reagieren wir bei solchen Herausforderungen? Stell euch mal vor, ich meine, diese Woche ist ja die Bundesliga wieder losgegangen. Es gibt einen Spieler, der kommt eines Tages zum Trainer und sagt, hier für diese Saison habe ich einen guten Plan. Ich bin ja richtig schnell und ich kann super Tore schießen. Wenn ich immer irgendwie noch mit nach hinten laufen muss und verteidigen muss, dann geht meine ganze Power aus. Von dem her mein Vorschlag, ich bleibe einfach vorne und wenn ein guter Pass kommt, den nehme ich, laufe ich und schieße ein Tor. Und wenn der Pass nicht so gut ist, dann bleibe ich auch, dann renne ich nicht, weil ich muss ja dafür meine Power nicht loswerden. Was denkt ihr, würde der Trainer zu jemandem sagen? Er würde wahrscheinlich direkt auf die Bank zeigen und sagen, wenn das dein Prinzip ist, dann kann ich dich nicht gebrauchen. Nur die Kämpfe anzunehmen, die man weiß, dass man sie gewinnen kann, solche Leute kann man nicht im Team gebrauchen. Und doch glaube ich, dass wir ganz oft genauso reagieren, dass wir sagen, welche Herausforderungen kann ich bestehen? Wie kann ich abwägen, was ich schaffen kann, weil ich will nicht scheitern? Und genau bei solchen Herausforderungen ist die Frage, wie reagieren wir da? Reagieren wir weil wir eine Vision haben oder weil wir Angst haben. Eine Vision, weil wir sagen, ich habe ein Ziel im Kopf, ich habe einen Wunsch für etwas, ich will was und das treibt mich an, deswegen tue ich das. Oder tun wir Dinge eher aus Angst. Aus Angst, dass wir scheitern, Angst, dass wir unseren Ruf verlieren. Deswegen handeln wir so und so. Dass wir unsere Privilegien verlieren, unsere Sicherheiten. Vielleicht auch, dass wir Angst haben, nicht mehr Herr der Lage zu sein und umgehen Herausforderungen und sagen eher, Ägypten weiß ich, was da war. Da gehe ich eher zurück. Die Angst, unsere Bequemlichkeiten zu verlieren. Was ziehen wir da vor? Ich stelle mir vor, wie diese Geschichte in der Bibel weitergeht. Oder ich wünsche es, ich würde es mir wünschen beim Lesen. Und zwar, dass, wie gesagt, von diesen 12 Männern waren 2, der Josa und der Kaleb, die gesagt haben, nee, ich glaube, wir können das Land besiegen, wir können da einziehen. Und ich wünschte mir, dass die beiden Männer anfangen zu streuen, Geschichten zu streuen und zu erzählen, erinnert euch daran, was Gott Großartiges uns getan hat, wo wir nichts zu essen hatten und er uns versorgt hat, wo wir vor dem Meer standen und wir eigentlich dann nicht vorankommen und Gott uns durch das Meer durchgeführt haben und die Befreiung selbst aus Ägypten. Und die Leute werden ermutigt und fangen an, die Geschichten weiter zu erzählen. Erzählen sich, ach stimmt, hey, ich will noch erzählen, was Gott bei mir mal getan hat. Und man ermutigt sich gegenseitig und zum Schluss steht ein Volk da, das sagt, Mose, weißt du was, wenn das unser Weg ist, wenn Gott das uns zugesagt hat, dann gehen wir. Das würde ich mir wünschen. Aber die Realität in der Geschichte ist anders. Es werden auch Geschichten erzählt, aber andere Geschichten. Und zwar diese 10 Männer, die ja, die Hosen voll haben und sich nicht vorstellen können, dass Gott sie in das Land reinführt, die fangen an, andere Geschichten zu erzählen. Von Riesen, von irgendwelchen Völkern, die irgendwie ihre Kinder essen und ganz barbarisch sind, von einem absolut ja, gigantischen Leuten, dem man auf keinen Fall gegenübersteht. Und diese Geschichten verbreiten sich und verschlimmern sich und es breitet sich nicht Hoffnung aus, sondern Angst. Wenn man so will, Fake News. Und die Gefahr von, oder das Blöde von Fake News ist ja nicht einfach nur, dass die Unwahrheit erzählt wird, sondern dass es gar nicht darum geht, dass es falsch ist, sondern was es auslöst. Dass man misstrauisch wird den Leitern gegenüber, den Regierungen, der Regierung. Dass man Angst bekommt. Dass mit Bildern gearbeitet wird, die Leute eher hindern, mutig voranzugehen. Und das Volk glaubt diesen Lügen und nicht Gottes Zusagen. Welchen Lügen glauben wir über unsere Situationen? Glauben wir Lügen über uns selbst, wenn es Leute uns sagen, das schaffst du nicht, du bist nicht gut genug? Ich erlebe das täglich im Jugendtreff Siwon. Ich erlebe Jugendliche, denen gesagt wird, nö, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht. Denen das jahrelang gesagt wurde, du bist zu schlecht, du kannst das nicht, du kannst das nicht. Und wenn du ihnen sagst, doch, ich glaube, du kriegst das hin. Nee, glaube ich nicht. Und man merkt, wie vergiftet die sind. Weil ihnen ihre Begrenzungen so aufgedrückt wurden und gesagt wurden, hier, du kriegst das nicht hin. Und ich glaube, dass dieses Gift auch, dass wir das auch kennen. Dass Leute, wenn Leute irgendwie aufstehen und sagen, ich habe eine Idee, ich habe eine Vision, dass es andere Leute gibt, die sagen, ist das wirklich von Gott? Ist das wirklich dran? Haben wir das Geld dazu? Ist das der richtige Weg? Sollten wir nicht erstmal woanders anfangen? Und das sind meistens nicht die, die dann einen anderen Plan haben und vorangehen, sondern die eher sitzen bleiben und sagen, ja, nö, eher nicht. Lass mal nicht machen. Welchen Lügen sitzen wir auf? Wie entscheiden wir uns, wenn Leute aufstehen und sagen, ich habe eine Vision, ich will wohin? Josua und Kaleb sagen in 4. Mose 14, Vers 6, das Land, das wir durchwandert und ausgekundschaftet haben, ist sehr gut. Und wenn der Herr uns gut gesinnt ist, wird er uns dieses Land bringen und es uns geben. Es ist ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Aber lehnt euch nicht gegen den Herrn auf und habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Sie werden eine leichte Beute für uns sein. Sie haben keinen Schutz, aber mit uns ist der Herr. Also habt keine Angst vor ihnen. Wie wunderbar, diese motivierenden Sätze. Aber der Herr ist mit uns, also habt keine Angst. Hast du eine Vision, hast du eine Berufung? Hast du vielleicht einen Traum, der dich nicht loslässt? Ein Ziel, ein Wunsch, wo dich Umstände sensibel machen und du da anders mitfühlst als andere? Hast du eine Vision von Gott? Hatte Gott mal gesagt, das habe ich mit dir vor? Gibt es was, wo Gott was in dein Herz reingepflanzt hat für eine bestimmte Personengruppe, für einen Ort, für ein Land, für eine Gemeinde? Vielleicht ist es ja die G26 oder andere Dinge. Ich habe über die letzten Jahre mich auch das öfters gefragt und wenn ich zurückblicke, habe ich gemerkt, dass mich eine Sache nicht losgelassen hat. Und das war der Jugendtreff C1. Als ich vor 8 Jahren kam, hat die Gemeinde gesagt, da gibt es so einen städtischen Jugendtreff und der soll zugemacht werden. Wir haben jetzt gerade hier so einen Jugendreferenten, der hier gerade Praktikum macht für ein Jahr. Wir leihen euch den einmal pro Woche aus und das ist so ein bisschen auch so ein Beitrag für die Stadt, da in der Stadt zu sein und vielleicht passiert da auch was draus. Also was ganz Kleines Angefangenes. Und ich war dieser Jugendreferent, der dann eben da kam und da angefangen hat und das. Und irgendwie, ich weiß gar nicht wieso, weil es war auch ein schwerer Einstieg für mich dort, ganz, auch zum Teil anstrengende Jugendlichen. Aber jahrelang hat mich das nicht losgelassen. Jahrelang, diese Jugendlichen haben mich nicht losgelassen. Und so kam es, dass letztes Jahr eben die Stadt uns gefragt hat, wollt ihr den übernehmen? Wollt ihr dort prägen? Und Stand jetzt würde ich sagen, wir als Gemeinde haben da eine Berufung bekommen. Ich persönlich habe da eine Berufung bekommen. Das ist C1, der uns nicht losgelassen hat. Genauso ging es mit der Kita oder mit dem Dachgeschoss. Dinge, wo Gott uns Dinge hingegeben hat und gesagt hat, ich habe eine Vision für euch, ich habe eine Berufung für euch. Und ich liebe diese Gemeinde sehr, weil diese Gemeinde oft von Leuten geprägt wird, die sagen, ja, wir gehen. Wir glauben, dass Gott uns dieses Land hingelegt hat. Und ich bin froh, dass wir diesen Geist haben. Ich möchte auch zum Schluss über die Früchte reden. Die Früchte, die Männer mitgebracht haben, total schön, total prachtvoll. Vielleicht würde man heute eher denken, dass die Früchte irgendwie bei einem Atomkraftwerk in der Nähe gewachsen wären. Aber die waren gesund, die waren 100% bio, die waren richtig gut. Früchte, die sie ernten konnten, als sie später das Land wirklich besiedelt haben. Der Urlaub, von dem ich vorher sprach, war einer meiner besten oder schönsten Urlaube meiner Familie, die ich je hatte. Es war anstrengend, der Weg durch den Schnee hochzugehen. Meine große Schwester hat mit meinem Vater einen Schlitten beladen. Sie hat geschoben, er gezogen, wo kistenweise drauf war und wir durch den Schnee uns gebahnt haben. Wir alle anderen vor, um eine Schneise zu machen, mit Rucksäcken gepackt. Ich habe damals kein Zeitgefühl mehr, wie lange wir unterwegs waren. Aber gefühlt waren wir bestimmt die halbe Nacht unterwegs. Vielleicht war es auch nur eine halbe Stunde im Nachhinein, aber wahrscheinlich schon ein bisschen mehr. Aber das war für mich eins wirklich der schönsten Urlaube, durch eine Anstrengung dort irgendwo anzukommen. Unsere Abenteuerwochenenden sind regelmäßig so, dass die erste Nacht voll Gewitter ist und wir uns alle überlegen, können wir das noch verantworten oder sollen wir das Ding lieber abbrechen? Und nach der Freizeit ist das Highlight, von dem die Kinder und Jugendlichen erzählen. Weißt du noch, wo es so gewittert hat? Und wir haben trotzdem mussten zusammenrutschen. Wie cool das war, dass wir das durchgestanden haben. Ich glaube, dass rückblickend, wenn wir auf Ereignisse gucken, wir nicht auf so sogenannte Couch-Momente gucken und sagen, boah, war das schön, als ich den einen Samstagabend auf der Couch saß und wow, und da hatte ich ein Bier in der Hand, das war echt, boah, das war eins der schönsten Erlebnisse, die ich hatte. Ich glaube, die Ereignisse, an die wir uns erinnern, sind genau solche Momente, wo um uns ein tosender Sturm ist, wo wir einer großen Mauer gegenüberstehen und gemeinsam zusammenrücken und was schaffen. Gott erleben, wie er einschreitet. Unsere Helden aus der Bibel sind nicht die sich dafür feiern, dass sie irgendwo schön sitzen und weise sind und irgendwie von nichts berührt werden, sondern genau die knietief im Mist stehen und es keinen Ausweg gibt und Gott einschreitet. Und jetzt stellt euch mal vor, ein zweites Szenario, wie das Volk hätte reagieren können. Stellt euch vor, das Volk hätte gesagt, okay, wir haben alle Angst, aber wenn Gott mit uns ist, dann können wir es ja so machen, alle, die Mut haben, die gehen vor und wir anderen, die Schisser sind, wir gehen hinterher. Und hätten das vielleicht so geworden, dass ein Achtel des Volkes wäre dann vorangegangen und der Rest, die 7/8, wären hinten gewesen. Und weil Gott alles kann, hätte er denen den Sieg gegeben. Und dieses eine Achtel von dem Volk hätte die Feinde besiegt und die anderen wären so hinterhergelaufen, mitgelaufen. Was schätzt ihr, hätten die sieben Achtel, die Mehrheit, die Mitläufer, hätten die Früchte wertschätzen können, wenn sie dort ankommen, wenn sie ein Haus gebaut haben und dann was bebauen können? Ich stelle mir eher vor, die würden sagen, naja, also die sind schon groß, die Trauben, aber ja, jetzt mal den Ball flach halten. Ich muss hier immer noch morgens aufstehen und arbeiten. Und in Ägypten, also da gab es wenigstens gutes Fleisch. Und ach, also es ist schon nett hier, aber jetzt, das ist auch nicht das Nonplusultra. Es ist schön, dass wir hier sind. Und ich glaube, dass das ein Geheimnis ist, auch wie wir als Gemeinde unterwegs sind, wie andere Gemeinden unterwegs sind. Dass es Mitläufer wahnsinnig schwer haben. Leute, die sich vielleicht zu den sieben Achtel zählen oder vielleicht auch weniger, oder es geht jetzt nicht um Zahlen, aber die sagen, ja, ich habe Angst vor Prozessen, ich habe Angst vor Herausforderungen, aber diese Menschen können die Angst gar nicht überwinden, weil die sich der Angst nicht stellen, sondern sagen, lass die anderen mal machen. Und dann bekommen sie nicht mal das Erfolgserlebnis, weil die anderen das ja gemacht haben und sagen, okay, jetzt ist was Neues, jetzt haben wir halt eine neue Situation und die Früchte, ja, ist ganz nett, aber davor war es ja auch ganz gut. Ich glaube, dass wir, wenn wir Angst haben und andere machen lassen und sagen, ich stelle mich in die fünfte Reihe, dass wir uns da selbst beschneiden und selbst berauben von tollen Früchten, die uns Gott schenkt. Ich glaube, dass jeder von uns Visionen braucht. Es reicht nicht, dass das die Gemeindeleitung hat, dass das irgendwie große Leute haben, sondern ich glaube, jeder für sich braucht Visionen, braucht, dass das Gott uns einen Auftrag gibt, muss uns eine Aufgabe geben, wo wir herausgefordert werden. Was ist es bei dir? Wo ist dein Kanaan, wo du Land bekommen hast von Gott, wo Gott gesagt hat, da will ich dich haben. Und ja, es wird nicht schwer, es wird nicht einfach, aber da brauche ich dich. In der eigenen Familie, in der Gemeinde, vielleicht sogar in der G26. An der Stelle will ich dich fragen, wenn du Visionen für die G26 hast, teil die miteinander, teil die mit. Dadurch lebt die Gemeinde. Aber eben auch dort, wo Menschen unfrei sind. Das zu sehen, dort sich Herausforderungen zu stellen, nicht wegzugucken, zu sagen, ich weiß nicht wie, aber ich möchte aufstehen. Wo will mich Gott haben? Wir werden gleich ein Lied hören, wo es darum geht, dass Gott Wege schafft, dass Gott Wunder tut. Und ich möchte dich einladen, dass du vielleicht mal ganz, ganz mutig Gott in der Zeit fragst, Gott, wo willst du mich haben? Wo ist ein Platz, wo ist ein Gebiet, wo ich hin soll? Und dass man uns auch sagt, Gott, nimm meine Ängste. Nimm die Lügen, die mich festhalten, die Zweifel. Nimm Dinge, die mich festhalten, mich daran zu hindern. Und lass mich laufen. Das Lied ist ein englisches Lied. Die englischen Texte werden angezeigt. Ich möchte aber trotzdem den Refrain auf Deutsch nochmal vorlesen. Da heißt es, du schaffst Wege. Du schaffst Wunder. Du hältst dein Versprechen und du bist das Licht im Dunkeln. Das ist das, was du machst, Gott. So bist du. Schaffst Wege, Wunder, hältst Versprechen und scheinst im Dunkeln. Lass uns das hören und ja, ich möchte euch herausfordern, Gott zu begegnen. Amen.